Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag und Martin Mocharski, ihrem marktradikalen Gute-Laune-Format mit Herz
und Zorn.
Nicht?
Und Herzlichkeit.
Ja.
Nee, ist total bescheuert. Nee. Man sollte sowas nie spontan sagen.
Man sollte
nee, Herz, sowas Herz und Herzlichkeit ist ja total dämlich. Nee, nehme ich zurück. Ohne Verstand, ich bleib dabei.
Wobei, es hat was. Es klingt fast wie die Einleitung zu einer Schlagerparade der 70er Jahre. Mit Herz und Herzlichkeit hier bei uns an der Theke, meine Damen und Herren.
So ein bisschen wie der Werbetext gestern, den ich verfasst hatte.
Boah, der war
zu dem Produkt, den wir jetzt das noch gar nicht verraten dürfen.
Ja, aber es ist schon grandios. Es ist schon grandios. So, ich war ja anfänglich skeptisch, aber
im Kopf und auf dem Kopf. Nee, da können wir jetzt aber noch nicht verraten.
Ja,
hört sich wahrscheinlich bekloppt an, ist es ja auch.
Eventuell nächste Woche mehr oder übernächste Woche. Ne? Wir planen Großes, ja. Ja, ich weiß nicht, wir hatten ja letzte Woche, du erinnerst dich, das Thema, die Volksseele kocht, ja.
Ah, ja.
Und ja, wie das immer so ist, meine Damen und Herren, die besten Geschichten kommen dann immer erst nach der Aufzeichnung und du hattest da ja, beziehungsweise deine Frau hat da ja was.
Ja, die war im Bürgerbüro, ich weiß gar nicht, ist das in jeder Stadt, gibt's das so? Also in Griffenbruch, du bist ja jetzt auch in Griffenbruch.
Ja.
Also so die kleineren Angelegenheiten, ich weiß nicht, Passangelegenheiten, irgendwelche Einwohnermeldeamtssachen und so, macht man im Bürgerbüro. Und ich weiß, vor Corona war das eigentlich so, man kam da an, dann saßen da 10 Leute, man hat sich einen ausgesucht, setzte sich davor, wurde bedient. Also eine Wartezeit gab es da gar nicht. Inzwischen ist das, also dann war das natürlich in der sogenannten Corona-Zeit, war das ja alles mit Anmeldung, glaube ich, und mit Märkchen ziehen. So, Anmeldung ist nicht mehr, Märkchen ziehen ist aber geblieben. Da ist jetzt, wurde jetzt extra ein Warteraum im gegenüberliegenden Haus wohl eingerichtet. Wartezeit für irgendwelche Pillepalle-Angelegenheiten, 2,5 Stunden bis 3 Stunden. Ja, und da saßen die Leute. Und meine Frau war ganz überrascht, weil, wie sagtest du, der Volkszorn kocht. Der Volkszorn kochte, ja, der Volkszorn kochte. Also die waren wirklich außer sich. Ne? Was machen die hier mit uns? Ich traue mich nachts nicht mehr auf die Straße und unsere Regierung ist ja nur noch verrückt und gegen uns. Und alle, ja, finde ich auch. Erna, und so zwei alte Frauen wohl und haben sich dann in Rage geredet. Ja, unsere Tochter, die ist ja auch nur noch hier, weil im Moment geht es nicht weg. Aber auch mit den Kindern wird ja immer schwerer. Alle, die nehmen ja von denen, die arbeiten und das hält man ja nicht mehr aus in dem Land, aber ich glaube, bald sind die auch weg. Wir sind ja da zu alt für, war Erna, ne? Und ja, und aber sie haben sich sehr in Rage geredet, ne? Und an der Regierung wurde kein gutes Haar gelassen.
Ja.
Und sie waren sich alle einig.
Ja.
Sie waren sich alle einig. Und die waren wohl wirklich richtig aggressiv und wütend. Ja, die Wutbürger waren unterwegs.
Genau.
Und in der Form hatte das meine Frau hier im Westen so noch nicht mitbekommen und ich eigentlich auch nicht. Wir haben ja immer gesagt, wahrscheinlich die Stimmung, so hat man die im Osten schon eingeschätzt. Ne? Aber offenbar ist das im Westen schon angekommen. Ja,
auch. Ja, und da haben sie dann auch tatsächlich öffentlich geäußert, die AfD wählen zu wollen.
Ach so, ja, das war noch das, ja, genau.
Das war da ja,
muss man sich ja auch nicht wundern, dass die Leute dann die AfD wählen. Nee, sowieso nicht. Ja, also auch das wird inzwischen im Westen offenbar im Wartezimmer beim Bürgerbüro offen ausgesprochen.
Ja, da haben wir.
Soweit sind wir schon gekommen.
Da haben wir quasi eine Schwelle überschritten. Galt hier Westdeutschland, die westdeutschen Bundesländer doch bisher noch als der Hort der Demokratie, der freiheitlichen Demokratie, der Toleranz und der Weltoffenheit. Und nein, damit ist jetzt Schluss, auch hier, zumindest in Teilen der Bevölkerung. Und wir erleben das ja. Die AfD, die schnellt ja von einem Rekord zum anderen, Umfragerekord. Und das ist ja jetzt auch in den Medien irgendwie so ein Thema. Und ich habe die ganze letzte Woche verfolgt. Da geht es jetzt quasi ausschließlich um die Frage, warum ist die AfD so stark? Ja, und da wird natürlich nach irgendwelchen Erklärungsmodelle gibt es da ja viele. Ne? Es gibt da auf der einen Seite die Fraktion, die da behauptet, ja, die CDU, die haben ja jetzt auf einmal hier die rechten Themen besetzt und haben diese rechten Themen jetzt auf einmal wieder salonfähig gemacht. Also CDU ist schuld, ne? Die CDU wiederum hackt dann auf der Regierung herum. Ja, ihr macht ja alles Mögliche, ihr macht ja nur Mumpitz. Kein Wunder, dass die Leute denn dann da auf die AfD zurückgreifen müssen, weil sie einfach Angst haben vor gewissen Entwicklungen und so weiter und so fort. Also man schiebt sich den schwarzen Peter zu, hin und her. Und ich muss ja sagen, ich weiß, haben Sie es mitgekriegt? Wir haben wieder einen neuen heißen Titelfavoriten für das, wie wollten wir das nennen?
Unwort des Jahres?
Für das eigentliche Unwort des Jahres. Und das ist schlechte Laune-Partei. Das ist so grandios. Ich dachte zuerst, ich habe das in einem Artikel gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Journalist so formuliert hat oder ob er da jetzt den Olaf Scholz zitiert hat. Ich bin mir nicht mehr sicher. So, auf jeden Fall, was ich richtig, richtig grandios fand, ich gestern war hier der Chrupalla. Der war zu Gast bei Phoenix in einem kurzen Gespräch, 10 Minuten per Live-Schalte. Und das Allerschärfste war dann die Moderatorin, die da meinte, ja, Sie sind ja jetzt klassifiziert worden als schlechte Launepartei. Ja, wie verhält man sich denn so als 18% schlechte Launepartei? Ja. Und so wird dann wieder ein Framing-Versuch unternommen. Aber dazu muss man sagen, hier, der Chrupalla hat da absolut genial souverän reagiert. Ja, meine liebe Frau, ja, ich weiß nicht, hören Sie sich mal um im Land. Wie ist denn die Stimmung hier? Ne? Und wer hat die Stimmung denn eigentlich zu verantworten? Ne? Das sind die Parteien. Ne? Also insofern hier dieser völlig dämliche Vorwurf, jetzt hier die AfD für die schlechte Laune hier im Lande verantwortlich zu machen, das ist schon so, da pfeift man schon aus dem letzten Knopfloch, um sich noch irgendetwas aus den Fingern zu ziehen. Und ja, es macht einfach, ich sag mal so, aus unserer Warte macht es ja einfach unheimlich Spaß, das alles so beobachten zu können, wie jetzt eben, wie gesagt, wie hysterisch jetzt eigentlich so auf dieser, ich sag mal, öffentlich-rechtlichen, politischen Ebene reagiert wird. Und das ist einfach köstlich. Es zeigt eigentlich auch, wie wenig souverän man ist, wie wenig überzeugt man eigentlich von sich selbst ist. Ja, und dass man eben, wie gesagt, man scheint offenbar keine Patentlösung mehr in der Schublade zu haben. Und auch diese immer wiederkehrenden Vorwürfe, ja, es sind ja jetzt Ultrarechte, habe ich neulich gelesen, die ultrarechte AfD, ja, also das verfängt nicht mehr, das prallt ab, das ist wie Teflon, das ist...
Ja, aber sie machen es ja immer noch und überhaupt diese ganze Aufregung, du sagst ja zu Recht, ist ja eine unglaubliche Aufregung darüber, ist ja nicht so, als wenn jetzt, was weiß ich, die Grünen zuletzt ihren Höheflug hatten mal irgendwann vor ein paar Jahren, ja, warum sind die Grünen so stark? Ja, ja, weil sie so tolles Programm haben,
ja,
und so weiter und so fort, weil sie so tolle Leute haben. Mhm. Nee, bei der AfD ist das alles ein bisschen anders, ne? Das ist so eine Art Problembewusstsein, wie konnte das passieren? Ja. Das ist also schon immer noch ein Sonderfall, ist keine Normalisierung gegenüber der Partei. Aber das stimmt, es wird nicht mehr totgeschwiegen. Ne? Es ist jetzt halt die pure Aufregung, weil sie halt in den Umfragen mindestens mal immer stärker wird. Übrigens ja auch in ersten Wahlergebnissen. Jetzt war Schwerin, glaube ich, Kommunalwahl. Mhm. Ne? Das war schon beachtlich. Ich glaube, knapp 30% der Kandidat der AfD.
20,6%.
Ich habe extra nochmal geguckt. Die hatten bei der letzten Kommunalwahl da, ich glaube, selber hatte die AfD nur 10%, also dann auf 30. Dann weiß man ungefähr, was passiert ist in diesem Land.
Ja.
Ne? Also wie gesagt, es ist aber immer noch so eine Sonderbehandlung. Totale Hysterie, hast recht. Auch die Bild, jetzt gerade der letzte AfD-Artikel war gestern in der Bild. Das war, glaube ich, hinter der Bezahlschranke, ich habe gar nicht gesehen. Umgang mit der Rechtsaußentruppe, das ist natürlich klar, Rechtsaußentruppe. In ihren Reihen fängt der Artikel an, nur so dieser Teaser. In ihren Reihen sind Faschisten, sie wird gepampert aus Moskau. Ne? Also die volle Breitseite, alles, was sie auffahren können. Mhm. Aber wie konnte das passieren? Also das ist, wie gesagt, keine Normalisierung, das nicht. Es ist die totale Sonderbehandlung, aber auch das totale Unvermögen, mit der Situation umzugehen. Mhm. Das stimmt. Der totale Offenbarungseid des Mainstreams eigentlich.
Absolut, absolut. Und letzten Endes sind eben auch solche Artikel, so hysterisch sie verfasst werden, eigentlich nichts anderes als subtile Wahlkampfhilfe für die AfD. So könnte man es interpretieren. Also es ist, wie gesagt, wenn du, also du hast jetzt gerade vorgetragen, hier von Putin gepampert und außerdem super rechtsextrem und so weiter. Das sind alles wenn du so willst, also es dürfte ja nicht nur uns, sondern wohl auch einem zunehmend größer werdenden Teil der Bevölkerung, dem dürfte das dann halt doch als Phrase erscheinen, als hohle Phrase vor allen Dingen. Und wirft eigentlich nur ein eher schlechtes Licht auf denjenigen zurück, der eben sich solcher Phrasen bedient. Ja. Mhm. Und ja, wie gesagt, es bleibt spannend zu beobachten, wie sich das jetzt so in der nächsten Zeit noch so entwickeln wird. Also ob die, hier, ich fand das sehr schön, Friedrich Merz hat sich ja jetzt zuletzt in der, in den Tagesthemen oder so geäußert. Und ich fand, die Worte, die er da gewählt hat, die waren, hat er sie weise gewählt? Sie waren jedenfalls, wenn du so willst, prophetisch vielleicht. Unter seinem Parteivorsitz wird es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. So.
Ja.
Und das kann
die
ja
durch. Die Brandmauer gegen rechts muss halten.
Das und, kann ja durchaus stimmen.
Jeden Tag ist Thema die Brandmauer.
Die, ne? Brandmauer.
Die Brandmauer ist das Thema.
Ja.
Und je öfter man es wiederholt, desto mehr fragen sich vermutlich die Leute, was soll überhaupt diese komische Brandmauer?
Ne? Ja, wo ist die eigentlich nach links?
Ne? Wo ist die nach links, ja, und so
da
weiter.
Da gibt
und
die
so
gar nicht.
Ne? Aber ich muss sagen, mir ist auch nochmal bewusst geworden, ich hatte letztens irgendwo einen Artikel gelesen, warum der Mainstream ist, wie er ist und was ist so, wo es drauf ankommt beim Mainstream. Ne? Und da spielt, glaube ich, eine wesentlich größere Rolle, als wir das hier oft auch so wahrnehmen, die außenpolitische Haltung, diese ganze Zustimmung zum Imperialismus, zur Kriegspolitik, der NATO und so, das ist, glaube ich, das absolut zentrale Thema. Wenn die AfD jetzt in dem Sinne gleichgeschaltet wäre, dass sie zum Krieg in der Ukraine die gleiche Meinung hätte wie die anderen Parteien, dann wäre die Sache wirklich normalisiert. Da bin ich fest von überzeugt. Dann wäre auch die CDU schon längst koalitionsbereit. Das würde alles andere würde gar keine Rolle spielen. Das ist das Hauptthema. Also irgendwo hatte ich es gelesen, in irgendeinem alternativen amerikanischen Medium, wo dann auch nochmal gesagt wurde, ja, was war denn der einzige Fall, wo Joe Biden vom Mainstream kritisiert wurde? Das war, als er in Afghanistan abgezogen ist. Mhm. Was war der einzige Fall, wo der Mainstream Donald Trump als Präsident gelobt hat. Das war, wo er da damals dieses Attentat auf den Iraner dann hat verüben lassen.
Ja.
Da war er ganz klasse und so. Mhm. Also das ist diese Kriegspolitik der NATO, die ist ganz entscheidend, um da eben im Mainstream den Daumen senken zu lassen oder nicht. Das ist auch der eigentliche Grund, warum die Linken immer noch auf Bundesebene nicht koalitionsfähig sind und sich sogar die SPD daran hält, obwohl sie es in Ländern längst nicht machen. Nur in Ländern ist das eben egal. Außenpolitik spielt aber schon eine Rolle eben und da sind sie halt nicht zu gebrauchen. Ja, das fiel mir nur noch mal auf. Und was das betrifft, wird's ja auch juristisch und innenpolitisch immer härter, ne? Wollte ich ausgedruckt, genau. Frau in Köln wegen Billigung des russischen Angriffskriegs, das war eine Ukrainerin, verurteilt. Also die hat gesagt, ja, ich bin der Meinung, die Russen sind nicht alleine schuld. Und die wurde zu 30 Tagessätzen irgendwie was verurteilt vom Landgericht Köln, glaube ich. Also so weit sind wir schon. Ne? Und dann, und ach ja, wegen Gefährdung, jetzt kommt's, des öffentlichen Friedens in Deutschland. Oder war es die öffentliche Kriegshetze? Ich weiß nicht, ob sie da sich irgendwas vertauscht haben. Jedenfalls wurde da irgendwas gefährdet in Deutschland. Ja, aber dass man also, wenn man da offenbar anderer Meinung ist, nicht nur, dass man das im Mainstream eben der Daumen gesenkt oder gehoben wird über eine Partei oder ähnliches. Nein, also es geht so langsam ans Eingemachte. Also das sind nun wirklich Einschränkungen der Meinungsfreiheit auf juristischer Ebene in einer Form, die hätte ich bisher auch nicht für möglich gehalten.
Insofern, wir hier geben nochmal deutlich zu verstehen, dass Putin allein schuld ist.
Kann ja gar nicht anders.
Ja, also das ist einfach so. Das ist jetzt juristisch festgelegt.
Schon allein, damit wir koalitionsfähig bleiben.
Exakt, exakt. Jetzt hatte ich hier, jetzt sind mir hier ein paar Zettel.
Aber wird das zum Beispiel auf YouTube schon zensiert, wenn wir jetzt mal so verrückt wären und sagen würden, vielleicht hat die NATO eine gewisse Mitschuld? Ist das schon zensurwürdig?
Ich würde es begrüßen, dass das zensurwürdig wäre. Sicher bin ich mir natürlich nicht, weil ich solche infamen Behauptungen nie in den Raum stellen würde.
Nein.
Um Gottes Willen. Warte, jetzt sind mir hier zwei Zettel runtergefallen.
Das ist ja fast wie Corona-Leugnen.
Es geht immer noch schlimmer. Mhm. Ja? So, warte mal. Ach ja, was habe ich hier? Schwule kontra Trans, Feministen kontra Trans.
Ach, Entschuldigung, weil ich nochmal so drüber nachgedacht hatte, auch jetzt in den letzten Tagen. Das ist ja auch der einzige Ministerin, die zurücktreten musste, war doch diese Verteidigungsministerin. Ne? Nach einer riesigen Mainstream-Pressekampagne. Ja. Vordergründig ging es um den Sohn in dem Hubschrauber.
Ja.
Tatsächlich war es natürlich so, die war bei Weitem nicht so kampfeinsatzwillig wie der jetzige Nachfolger, der dann installiert wurde.
Okay. Ne? Okay. Ja, ja.
Also das ist auch schon sehr offensichtlich.
Der zeigt ja, wo der Frosch die Locken hat, der Pistorius. Ne, der ist ja auch in seiner Bundeswehrdienstzeit ist der ja mal ein Auto gefahren und hat da einen Lagerkommandanten oder sowas chauffiert. Ich glaube, das war seine Qualifikation, dass er jetzt hier über militärische Geschicke zu entscheiden hat. Ich weiß es nicht genau. Also irgendwas machte da die Runde. Ja, jetzt hatte ich hier kurz Schwule, Kontra, Trans und so weiter. Da hatten wir letzte Woche, glaube ich, mal nach dem Dachtheken-Duett drüber gesprochen. Aber das bietet mir jetzt natürlich diese wundervolle Überleitung zu einem anderen wundervollen Phänomen, nämlich diesen Stolzmonat.
Den hat man letzte Woche auch kurz angesprochen.
Ich glaube, ich
den hatten wir bis da gar nicht mitbekommen.
Ja, also der ist ja letzte Woche aufgeploppt. Haben
wir jetzt gar nicht die Flagge ausgedruckt? Wir wollten doch auch stolz sein.
Ja, wir können ja stolz sein. Man muss das ja nicht zwingend visualisieren, aber ich glaube, letzte Woche ist das eben aufgeploppt, eben zum Beginn des sogenannten Pride Month. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Pride Month hatte ich letzte Woche schon gesagt. Ich muss ehrlich gestehen, ich finde die Aktion jetzt nach einer Woche, finde ich die zunehmend genialer. Also wirklich absolut, absolut genial. Und ich sag mal, mein Eindruck ist einfach der, dass jetzt auch, ich weiß es nicht, dieser sogenannte Pride Month gar nicht so richtig in Fahrt kommt. Also man kriegt es hier und da mal mit, da mal so eine Regenbogenflagge, hier mal ein Produkt. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass das in den letzten Jahren irgendwie penetranter war. So, und man hat es tatsächlich geschafft, mittels einer, ja, ich sag mal, viral gegangenen Social-Media-Kampagne, ich weiß nicht, man munkelt so, es kommt so aus dem Hause Schlomo und Kaspar, die hatten das wohl initiiert. Und was die wirklich in Anführungsstrichen erreicht haben, das zieht ja wirklich durch die ganzen sozialen Medien, Ringe, Kreise und so weiter und so fort. Und überall diese Memes, die absolut. Also auf den Memes wird im Prinzip, also in diesen Memes wird darauf eingegangen, wie eigentlich dieser Stolzmonat, diesen Pride Month so vollständig platt gemacht hat, ja. Und so wirkt es auch. Ne?
Ja, so ein kleiner. Der hat sich ja vorher schon platt gemacht. Ich meine, es hat ja alles mal angefangen mit irgendeinem Christopher Street Day.
Ja.
Also das war ja auch alles okay. Dann haben die Schwulen halt für ihre Rechte und so weiter so, sind sie dann einmal im Jahr auf die Straße gegangen, wie alles andere auch einmal im Jahr gefeiert wird.
Mhm.
So, und irgendwann war es dann auf einmal der ganze Monat. Das war ja schon ein bisschen overkill. So, und dann hat sich dieser Pride-Month hat sich ja eben auch noch in den allerletzten Jahren, haben wir das letztes Jahr, haben wir noch nicht hier, glaube ich, haben wir nur mal intern unten drüber gesprochen.
Ja.
Ne? Also der hat sich ja unglaublich verschoben von den Schwulen weg hin zu den Transen. Ne? Das ist ja auch das, was jetzt diese ganzen Gegenkampagnen bei den amerikanischen Konservativen dann ausgelöst hat, wo dann nicht mehr die Geschäfte hier, Target und wie sie alle heißen, die jetzt davon Boykott bedroht sind, wo die nicht mehr Werbung gemacht haben mit einem kleinen Schwulenfähnchen oder so. Das ist es ja alles gar nicht mehr. Nein, da werden ja diese Transenbadeanzüge beworben und irgendwelche Transenklamotten und so. Ne? Das ist ja völlig, und dann einen ganzen Monat lang sind wir alle trans. Ne? Ja, und dass das irgendwann mal größere Gegenreaktionen hervorrufen müsste, das war ja eigentlich klar. Also es ist natürlich so dermaßen überdreht inzwischen. Wie gesagt, von den schwulen Lesben weg hin zu den Transen nur noch. So dass ich dich ja auch gefragt habe, gibt es da eigentlich bei den Schwulen selber noch keine Gegenbewegung? Ne? Und ich glaube, die gibt es in Ansätzen im Internet. Ne?
Ich kriege
so
das.
So ähnlich wie ja auch schon diese ganze Transgeschichte bei den Feministinnen mehr und mehr kritisiert wird.
Ja, ich kriege es halt in meiner Filterblase so einigermaßen mit. Also die Schwulen, die ich kenne, die haben damit eigentlich wirklich wenig beziehungsweise gar nichts zu tun. Also die finden diese ganze, ja, ich sag mal, dieses ganze aufgebauschte Gehabe rund um dieses Thema völlig deplatziert. Das geht überhaupt gar nicht von denen aus. Sie fühlen sich dadurch auch in keinster Weise repräsentiert. Und auch mit dem Fokus eben auf diese Trans-Geschichte fühlen sie sich eben ebenfalls absolut nicht, wie soll ich sagen, repräsentiert. Da gibt's ja hier diesen wundervollen Begriff TERFs. Ne? TERFs sind ja Feministinnen, die behaupten, dass Frauen dass eine Frau tatsächlich ein biologisches Geschlecht ist und dass sich Feminismus eben nur für biologisch geborene Frauen einsetzt. So, und das sind halt TERFs, ne? Und die sind halt transfeindlich. So, und bei Schwulen, die sich in Anführungsstrichen weigern, mit einem Transmann, also einer biologischen Frau, irgendwie zu kopulieren, auch die sind transphob. Also da geht's dann richtig ins Eingemachte. Da wird dann, ich sag mal, diese ganze Trans-Community, die ist ja, beziehungsweise diese ganze LGBTQ-Community, die ist an sich eigentlich keine. Ja, also es ist, du merkst halt richtig, da wurde ein, wie gesagt, Sammelbegriff erfunden, LGBTQ. Alle Leute wurden zusammengepappt und jetzt merkt man so richtig gehend, wie das innerhalb, also intern, tatsächlich zu unheimlichen Zerwürfnissen führt. Also dass man jetzt einer, ich sag mal, Feministin wie Alice Schwarzer eben solche Vorwürfe macht, ja. Sie sei ja irgendwie feindlich, ne? Also transfeindlich, ja, dass sie, ja, also wie gesagt, also sie beharrt ja immer noch auf das Recht darauf, dass Frauen eben in Anführungsstrichen geschützte Räume haben, dass sie also in einer Sauna beispielsweise unter sich bleiben und dass da nicht jemand ankommen kann, der ja eigentlich keine Frau nach ihrer Meinung ist, dass der da ankommen kann und sich dann dazugesellen kann. Ja, also sie hat dann tatsächlich noch den in Anführungsstrichen Schutz der echten biologischen Frauen im Fokus und das macht sie dann halt zu einem schlimmen, schlechten Menschen. Und ich sag mal, ihre Verdienste für den Feminismus, für die Emanzipation, die geschenkt, die gibt es nicht mehr. Ne? Also die werden gar nicht mehr zur Debatte gestellt. Also das ist schon hochinteressant, das zu beobachten. Und man fragt sich halt so, ja, wer denkt sich sowas eigentlich aus und macht dieser jemand sich keine Gedanken darüber, was er denn damit jetzt faktisch auslöst? Nämlich tatsächlich weitere Spalterei, weitere Feindschaft und so weiter und so fort. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ne? Also das hätte man sich auch vorher...
Ja, im Prinzip wurde aber der sozusagen dieser kollektivistische Wahn wurde immer nur eine Stufe weiter gedreht. Also es gibt ja auch wirklich viele konservative Schwule, die einfach sagen, ja, ich bin schwul, aber das ist für mich kein Thema in der Öffentlichkeit. Mhm. Und ständig damit mit Fähnchen und hast nicht gesehen. So, die also im Prinzip schon eigentlich gar nicht sich von der sogenannten offiziellen Schwulenbewegung vertreten fühlten. Ne? Für die das immer das einzige Kriterium ist hier, das ist so wichtig. Ne? Mhm. Und wie gesagt, es gibt genug konservative Schwule, die einfach gesagt haben, ja, hier, klar bin ich das, aber das ist halt eine von vielen Dingen, die mich ausmachen und das ist nicht der zentrale Punkt, womit ich ständig in die Öffentlichkeit gehen muss. So, und dann wurde dieser ganze kollektivistische Wahn wurde halt immer weitergedreht. Irgendwann kamen diese Transen dann dazu, dann wurde da irgendwas in einen Topf geschmissen und jetzt wurde das ganze Ding ja nur noch auf Trans hochgefahren. Mhm. Ne? Mhm. Ja, und die Zustimmung in der Bevölkerung wird damit wahrscheinlich nicht noch weiter vergrößert, ne?
Nein,
in der Gesamtbevölkerung.
Ganz im Gegenteil.
Ne? Also vermutlich gibt es auch Trans-Menschen, da bin ich fest von überzeugt, die auch diese totale Übersteigerung jetzt auch schon längst für total kontraproduktiv halten. Und auch sagen, ja, hier, mein Gott, in erster Linie bin ich Mensch. Ja, und mich machen viele Dinge aus, ja. Vielleicht, was weiß ich, fühle mich als Frau im Männerkörper oder sowas, ist halt ein Ding, aber das ist auch nicht das, wo ich jetzt ständig dann mit
kokettieren
muss,
ja,
genau.
Ja, stimmt schon. Ja, wie dem auch sei.
Also insofern finde ich auch diesen Stolzmonat, ich finde ihn als Idee total witzig. Ne? Das ist natürlich auch wieder jetzt so ein kollektivistisches Dings hier. Wie hat unser Sascha unten so schön eingeworfen, auf was sind die Leute eigentlich stolz in diesem Land? Ne? Auf was in den letzten Jahren können wir denn hier stolz sein? Ne? Das ist dann wieder die andere Geschichte. Und ich finde, es wird auch an der Stelle wird so ein bisschen auch deutlich, was wir ja auch immer gesagt haben, ne? Wenn sich der Wind wirklich mal dreht hier, ne? Wenn sich der Wind mal so richtig dreht, ne? Wie hat Markus Krall gesagt, der politische Wandel kommt.
Ne? Ja, der kommt, ja.
So, und er wird diesen ganzen Wuckenmist hinwegfegen, ne? Und könnte ich mir auch vorstellen, dass das kommt. Ob es dann weniger kollektivistisch zugeht, ob es dann weniger staatsgeil zugeht am Ende, das bleibt dann mal abzuwarten. Mhm. Dann kommt wahrscheinlich so diese Gegenwelle aus einer ganz anderen Richtung, mhm, und dann kommen sie mit anderen Fähnchen, ja, und die anderen Kriterien, die ganz wichtig sind kollektivistisch. Mhm. Ja, möglicherweise ist das so ein kleiner Vorgeschmack darauf, was, mhm, dann kommt, dass wir dann alle so ein Deutschland-Fähnchen statt ein Ukraine-Fähnchen, was weiß ich, am Twitter-Revers haben und, ja, und Ähnliches. Ne? Keine Ahnung.
Möglicherweise, aber wobei, ne, ich meine, ist halt hier die Frage. Ne? Ich meine, man sieht ja anhand dieses Phänomens, dieses Erfolges dieser Kampagne, mhm, ich glaube, die vordergründig gar nicht so sehr betonen will, dass man jetzt wirklich stolz auf Deutschland ist. Ich glaube, das wollen wohl die wenigsten behaupten, dass man jetzt auf dieses Land in irgendeiner Art und Weise stolz sein kann. Ich glaube, das ist schlicht und ergreifend einfach nur als reine Gegenmaßnahme, ja, konzipiert gewesen, ohne dass man jetzt hier
Das ist ja auch wirklich witzig, ne? Allein schon der Name, darauf überhaupt gekommen zu sein, dass wir nicht darauf gekommen sind, ne? Stolzmonat.
Ne? Ich glaube, das war sogar ein AfDler schon vor ein paar Jahren, ja, so wie ich das jetzt, so wie der Sascha das jetzt eben erzählt hat. Also ich denke, es ist halt tatsächlich als eine Gegenmaßnahme gegen diesen ganzen Quatsch gedacht gewesen und es hat funktioniert. Aber dazu muss man auch sagen, gut, so sind offenbar große Anteile der Bevölkerung, also dass die sich mit eben Begrifflichkeiten wie Stolz, vielleicht auch Nationalstolz in irgendeiner Art und Weise identifizieren können. Ich glaube, wir als Libertäre sind da ja tatsächlich eine Ausnahme, ne? Und ich weiß nicht, ob es uns in Anführungsstrichen so gut zu Gesicht steht, das jetzt deutlich zu kritisieren. Da wären wir dann ja, ich sag mal, auch nicht besser als, ich sag mal, die Leute vom komplett anderen Ecke, von der komplett anderen Ecke des politischen Spektrums, die ja in Anführungsstrichen auch immer für sich in Anspruch nehmen, ja, wir haben die objektive Wahrheit gepachtet und so müsst ihr Menschen sein und, ne, der Sozialismus
setzt. Ich habe doch nicht gesagt, dass jemand so sein muss.
Ich sag nur, es geht nur darum, dass man das vielleicht, ich weiß nicht, man kann das, ja, vielleicht. Wie soll ich sagen? Man sollte das vielleicht hinnehmen, dass Menschen so sind und dass Menschen eben sich auch gerne mit größeren Konstrukten in Anführungsstrichen identifizieren wollen. Ne? Ich weiß es nicht. Ne?
Ja, und da muss man aber natürlich auch hinnehmen, dass sozusagen das ganze libertäre Denken eben dann schon ein bisschen mehr aufs Individuum und weniger auf Kollektive bezogen ist.
Natürlich.
Ne? Oder auf kleine Einheiten dann,
ja,
auch.
Ja, ja. Aber ich denke, weißt du, was ich denke?
Weniger auf diese Großkollektive, ne?
Richtig, richtig. Aber ich habe immer gedacht, oder was heißt immer gedacht? Nee, der Gedanke kam mir tatsächlich erst gestern. Also dieser, wenn du so willst, dieser Stolzmonat, also dieser Begriff des Stolzes, ja, den kann man tatsächlich auch von unserer Seite, könnte man theoretisch auch von unserer Seite mit Inhalten füttern. In Anführungsstrichen, dieser Stolz auf Freiheit, dieser Stolz auf das eigene, dieser Stolz auf die eigene Leistung, wenn du so willst. Wenn du verstehst, was ich meine. Ne? Also, ja, dass man das dann, was weiß ich, keine Ahnung, von mir aus dann auch mit einer Deutschlandflagge oder sowas versieht, dass man, ne, du verstehst, was ich, ja, meine. Weil, ja, offenbar gibt es dafür ja einen Markt, ne, und eine entsprechende Nachfrage. Ne? So sind halt,
ja, Menschen. Aber möglicherweise hat ja mit dem deutschen Nationalstaat das ganze Elend begonnen. Ne? Also ich sag mal, wenn es dann der Flickenteppich geblieben wäre,
ja,
wäre es vielleicht dann auch gewisse Einheiten, wo man stolzer drauf sein könnte.
Mhm. Ja, gut.
Ja, also der Nationalstaat ist eben vor allen Dingen auch immer ein Staat gewesen. Mhm. Schon vom ganzen Denken her, die ganzen Leute, die eben in Richtung dieses Nationalstaats, mhm, gedacht haben, hatten also immer auch den Ausbau des Staates im Kopf. Ne? Mhm. Und den ganzen Zentralismus, der damit gekommen ist. Insofern.
Aber ist es das, worauf die Leute denn dann stolz
sind? Nee, die sind tatsächlich so ein bisschen was auf die Heimat stolz, das stimmt.
Also man ist ja, so wie ich das einschätze, also, ist man ja stolz auf gewisse Leistungen.
Ja,
also man bezieht sich ja immer auf gewisse Bilder. Man bezieht sich auf gewisse Bilder in Anführungsstrichen. Beispielsweise das Bild einer funktionierenden Industrienation. Mhm. Beispielsweise das Bild eines, ja, ich sag mal, ne, worauf die viele Leute zum Beispiel stolz gewesen sind, ist zum Beispiel, dass es aus Deutschland, also dass Deutschland die besten Autos der Welt geliefert hat und so weiter. Das war ja, denke ich mal, noch so ein Ankerpunkt. ich glaube, die wenigsten Leute haben gesagt, boah, ich bin stolz auf Helmut Kohl, ne? Und ich bin stolz auf das Finanzamt, ne, dass uns hier regelmäßig hier die, weiß ich nicht, das Geld aus der Tasche zieht. Ich glaube, es sind tatsächlich so Dinge. Ich habe gestern so ein wundervolles Bild gepostet, und zwar von der Nationalbibliothek in Österreich. Und das ist einfach dieses Gebäude, also dieses Foto mit dieser Holzvertäfelung, diesen etagenhohen.
Ah, ja.
Du weißt, was ich meine. Und dieser Statue
in der Mitte. Ich war da mal drin, weil der Rahim hat mal eine Konferenz da gemacht. Ganz toll.
Weißt du guckst dir dieses Bild an und du musst schon völlig verstumpft sein, um nicht völlig ergriffen zu sein von diesem Bild.
Ja.
Und ich glaube, diese Bilder, die verknüpft man irgendwo auch hier, was weiß ich, mit der eigenen Heimat. Und klar, man hat zu der Zeit ja noch gar nicht gelebt.
Ja. Aber Österreich ist allerdings wieder ein gutes Beispiel dafür. Ja. Worauf sind denn jetzt die? Sind die jetzt auf das Deutschland stolz oder auf Österreich? Das hat sich ja auch im Laufe der Zeit immer mal verändert, ne?
Ja.
Wie wir das aufgefasst haben. Das zeigt halt, ja, bei dieser verspäteten Nation Deutschland ist es halt ein bisschen schwierig und auch noch eine irgendwie sehr groß geratene Nation. Mhm. Also ich sag mal, wenn du jetzt als Niederländer stolz bist, als Däne oder so, ist das, oder als Schweizer zum Beispiel, ist das immer noch ein bisschen was anderes. Die Amerikaner sind auch nochmal eine ganz eigene Geschichte, weil es bei denen wirklich sehr stark mit freiheitlichen Ideen verbunden ist.
Und das, ne, meine
ich. Ja, aber es ist in Deutschland eben immer, der deutsche Nationalstaat ist eben leider in eine gewisse Richtung gelaufen. Ne? Und von Anfang an hatte der auch einen gewissen Drall halt leider.
Ja, muss man.
Aber du hast recht, darauf sind die Leute nicht stolz. Die Leute sind eigentlich mehr auf die Heimat stolz. Ne?
Ja,
so auf das, was verbinde, auf ihre Gegend. Und das ist ja auch vollkommen okay.
Ich meine ja auch auf die Leistung. Auf die Leistung, die hier stattgefunden hat.
Und richtig.
Ja. Da kann man dann sagen, okay, mein Ur-Urgroßvater, der hat jetzt, was weiß ich, der hat jetzt vielleicht nicht unbedingt den Nagel in das Brett gehauen, was jetzt gerade irgendwie zur Etage 2 in XY, in Bibliothek XY geführt hat. Aber mein Großvater war Bestandteil dieses Volkes, dieser Gemeinschaft, die sowas möglich gemacht hat.
Ja, dieser Kulturnation und so weiter, großen Kulturnation, das stimmt auch alles. Ja, das verstehe ich schon.
Und ich glaube, Also ich habe dieses Bild gestern erst so gesehen und da fing es dann so an, in mir zu rattern. Also was die Leute eigentlich so antreibt. Und es ist, glaube ich, wie jetzt ja gesagt, es ist, glaube ich, selten die Politik. Es ist mehr das Kulturelle, es ist mehr das Wirtschaftliche wahrscheinlich auch. Es ist es ist die Fähigkeit, die irgendwo zum Ausdruck kommt. Und ja, insofern, also ich muss, wie gesagt, nochmal gestehen, ich bin jetzt nach einer Woche Stolzmonat. Ich bin tatsächlich regelrecht ergriffen davon, was für eine Kreativität sich da so entwickelt hat.
Wie gesagt, das eine ist halt der Stolzmonat und was er repräsentiert. Also wie gesagt, das ist auch vollkommen okay. Das kann man wirklich wahrscheinlich wesentlich entspannter auch sehen und auch gut finden. Ja, das ist alles richtig. Der Witz ist ja, dass gerade die Linken, denen das ja entrissen wurde, ja, oder dieser ganzen Bewegung, der Woken-Bewegung, der das entrissen wurde, die sind ja eigentlich auf gar nichts stolz. Und für die ist ja schon der Begriff Stolz, ja, ein absolutes No-Go. Ne?
Deswegen heißt es ja Pride.
Deswegen heißt es ja Pride. Und darauf überhaupt jetzt wieder aufmerksam zu machen, ja, ne? das ist sehr, sehr schön. Also die haben also ihre eigene Widersprüchlichkeit da eben sehr, sehr, sehr schön rausgestellt. Oder die Widersprüchlichkeit dieses Pride Month.
Und der Stolzmonat hat das wirklich ganz herausragend hervorgepusht. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich auf den Telegram-Kanal von dem rosaroten Panzer aufmerksam machen. Der hat wundervolle Memes gemacht und ich lag im Dreck. Ich muss ja nur daran denken und ich bin schon fast wieder eingenässt vor Lachen. Ne? Also das ist echt genial.
Kann man das erzählen? Kannst du das irgendwie plastisch ausdrücken?
Ja, ich weiß, es sind halt hier einfach nur so kleinere Bilder. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht kennt jemand die Simpsons. Da gab es mal so eine Szene, da hat Homer in der Badewanne gesessen und Bart Simpson kam von hinten mit so einem Stuhl und zieht ihm eins über. So, und das hat er genommen und dann einfach über Homer Simpson dann eben diese Pride-Flag gesetzt und dann auf den Stuhl dann diese Stolzmonat-Flagge. Und ne, also die Bilder, die da erzeugt werden, also diese, keine Ahnung, Es passt einfach. Also es passt, er kommuniziert halt deutlich, wie vernichtend eigentlich dieser Stolzmonat auf diesen Pride Month gewirkt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch Kreise zieht. Es wird ja zum Beispiel, ich sag mal, es wird ja medial überhaupt nicht darüber berichtet. Also du siehst nirgendwo irgendwas. Obwohl es eigentlich so wirklich trendet, obwohl es in den sozialen Medien tatsächlich sehr viel Raum einnimmt. Und
ja, und obwohl zum Beispiel irgendwelche Amateure in der SPD-Zentrale dann meinten, mit einem Meme gegensteuern zu müssen, ne, und sich total blamiert haben.
Total, ne? völlig. Also ja. Hier der ein oder andere, der macht dann den Mund auf, aber ne, vielleicht habe ich es einfach nicht gefunden, aber es fehlen dann ja doch diese, wie soll ich sagen, diese skandalisierenden Berichte, die ja eigentlich immer kommen, ne? Und daran siehst du dann halt auch, okay, da scheint man sich Gedanken gemacht zu haben, wenn ich jetzt noch darüber berichte, wie schlimm das ist, ja, dann tritt dieser berühmt-berüchtigte Streisand-Effekt ein und würde alles nur noch viel, viel schlimmer machen, ja, für jene Meinungsdespoten, die hier gerade noch so das Sagen haben, ne? Also wie gesagt, ich bin...
Nee, das ist vernichtend, dieser Schlag.
Es ist vernichtend.
Da muss man sagen, das ist wirklich herrlich.
Da muss man ganz einfach mal eine Gratulation an die Macher dieser Aktion aussprechen. Absolut genial, davor sollte man, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, finde ich toll. Ist eine der besten Social-Media-Kampagnen, die es seit langem gegeben hat. Und vor allen Dingen ist diese Social-Media-Kampagne so offenbar ohne größere finanzielle Sponsoren und so weiter entstanden. Ja, du siehst halt, dieser Pride Month, da steckt ja eine Menge Geld hinter. Ja, also die ganzen Konzerne, die da jetzt, ich weiß es nicht, ihre Dose extra in Regenbogenfarben bedrucken lassen, die da Banner aufstellen und so weiter. Das ist ja ein unendlich großer finanzieller Aufwand, der da zusammengenommen veranstaltet wird und hat so geringen Erfolg. Und dann verglichen mit diesen, ich sag mal, paar Leuten, die sich da so einen Gag haben einfallen lassen, wie das wirkt, wie das einschlägt, ne? Wo man wieder sieht, so, ja, der Markt, der entscheidet. So, die Leute entscheiden, ne? Das, wie gesagt.
Du hast recht, diese ganzen Großkonzerne mit den eingefärbten Logos, ne? Das Schöne ist ja auch, denen einfach nur ihre Doppelmoral entgegenzuhalten. Die haben ja selber eine Dépendance in Nahost meistens, ne? Und da ist das Logo eben nicht verändert worden, ne? Wer hätte das gedacht? Und,
Das war wie die Zielgruppe.
Alles Scheinheilige, ne?
Ja, sehr schön. Apropos Scheinheilige. Auch wieder eine tolle Überleitung zum nächsten Thema. Hatten wir Tucker Carlson schon?
Nee.
Tucker Carlson.
Wir haben ihn ja quasi live hier verfolgt, ne? Immer richtig. Wieder. Wir haben ja die Ankündigung schon behandelt. Ja. Und jetzt hat er die erste Sendung veröffentlicht.
Jetzt hat er die erste, Twitter. Ganz genau, auf Twitter. Und zwar muss das jetzt, ich schätze mal, 12 Stunden her sein.
Aber wir müssen dazu sagen, wir nehmen Mittwoch auf.
Genau.
Vor dem Feiertag. Morgen richtig. Abend am Feiertag werden Sie das möglicherweise erst sehen.
Also sind es dann 36 Stunden. Ich fand es.
Also möglicherweise hat er jetzt 100 Millionen, ne,
möglicherweise, wenn Sie das sehen. Ja, möglicherweise. Also es ist absolut faszinierend. Heute Morgen um, ich weiß nicht, wann war es, wann habe ich dir geschrieben? Ich glaube 8:30. Da war, wie gesagt, dieser Tweet, beziehungsweise die Sendung, die war da gerade mal 8 Stunden online und hatte sage und schreibe 43 Millionen Klicks. So, 3 Stunden später sind es schon 52 Millionen Klicks. Also innerhalb von 3 Stunden sind nochmal 9 Millionen Klicks dazugekommen. Ja, Tendenz weiter stark steigend und es ist phänomenal. Damit hat er ja selbst seine Einschaltquoten bei Fox News vervielfacht. Also allein jetzt schon verzwanzigfacht, ja. Wozu man sagen muss, na klar, hier der ein oder andere wird sich wahrscheinlich auch auf YouTube die Sendung angeguckt haben von Tucker Carlson. Nichtsdestotrotz, man sieht eben, was für einen Impact dieser Mann hat. Also was für eine Reichweite der Mensch hat. Also der übersteigt ja alles, was ich sag mal, selbst die Mainstream-Medien in den USA zustande bringen, ja. Und zwar um ein Vielfaches.
Und ja, wobei ich davon überzeugt bin, dass Elon Musk persönlich irgendwelche kleinen Knöpfchen gedrückt hat. Also das wurde hundertprozentig jedem Twitter-Nutzer eingeblendet.
Natürlich.
Ne? Sonst kommst du nicht auf diese Zahlen.
Ja, nee.
Also das ist schon herrlich.
Ja, aber da sieht man, da ist doch was im Busch.
Ja.
Da wird doch was verfolgt. Ach, zum Glück, wir haben einen Kollegen. Das hätte jetzt einer von uns runterrennen müssen. Es hat geklingelt. Naja, wie dem auch sei. Was, aber zum Inhalt, ne? Also wie gesagt, Tucker Carlson, genial, was der da für eine Reichweite hat und genial, dass ihm diese Reichweite wirklich so, wenn du so willst, zugeschanzt wird. Ja, und ich weiß nicht.
Übrigens auch, hast du die Sendung gesehen? War, glaube ich, nur 20 Minuten. Ich habe es nur eben mal ganz kurz mal einmal an zwei Stellen mal reingegangen.
Ja.
Also interessanterweise hat er da auch wieder die Stellen Ukraine-Krieg drin, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ja, hat er.
Hat es, glaube ich, sehr kritisch gesehen, sagte jetzt hier mit dem Staudamm so ganz eindeutig
ja.
ist das nicht, wenn ich es verstanden habe. Wie gesagt, ich hatte nur so an so zwei Stellen mal reingegangen.
Ja.
Und das erklärt ja auch wieder, warum ist Tucker Carlson geschasst worden. Ne? Es ist vielleicht tatsächlich weniger, ja, ist er jetzt hier irgendwie eher republikanisch oder ja, er war halt auch, was diese Außenkriegspolitik betrifft, sehr kritisch. Ne?
Ja, er hat sich da sehr eindeutig geäußert.
Also
Ich hab die Sendung gesehen und er hat sich da wirklich, im Prinzip hat er da wirklich deutlich Position bezogen, hat gesagt, also das, hat die Konsequenzen dieser Staudammsprengung halt mal aufgeführt und hat gesagt, also Russland hat daran kein Interesse, kann daran
oder
kein
weniger,
Interesse,
ne?
Weniger Interesse daran haben und meinte ja, warum sollte Putin, er hat es halt so ein bisschen spöttisch rübergebracht, so nach dem Motto, ja, böse Menschen tun böse Sachen und genau deswegen hat Putin, der ein böser Mensch ist, diese böse Sache gemacht, ne? Das ist die Erklärung, die man ihnen liefert, ja. So, und er hat dann auch wieder, ich sag mal, die Mainstream-Medien in den USA gewissermaßen, ja, lächerlich gemacht, hat sie als.
Aber das muss man sich vorstellen. Also der Mann wurde ja wirklich abgeschaltet mit solchen Gedanken, ne? Kommt jetzt wieder mit so einem Lautsprecher,
ja.
Ne, mit Twitter.
Ja.
Der gesamte Mainstream in Amerika und auch in Deutschland war sofort nach dieser Staudamm-Sache, war ganz klar, können nur die Russen gewesen sein. So, und der kommt jetzt mit so einem Lautsprecher auf Twitter und sagt, hier, ist vielleicht doch ganz anders. Also das ist so interessant, was da passiert.
Übrigens, ne? Interessanterweise, gestern hat die Bild-Zeitung, ich glaube, ich habe es eben gerade noch auf Telegram gesehen, es gab gestern zwei Überschriften bei der Bild-Zeitung. Die eine, Russen sprengen Staudamm. Die zweite, also derselbe Artikel hat dann die Überschrift verändert in Staudamm gesprengt.
Ehrlich?
Ah. Ja. Selbst die Bild-Zeitung hat, ich sag mal, von den anfänglichen Meldungen ist halt abgerückt, also dass die Russen das gewesen sind, weil es steht ja gar nicht fest. Weiß keiner. So, und ich glaube, im UN-Sicherheitsrat haben sich ja, wie gesagt, Russen und Ukrainer die Schuld gegenseitig zugeschoben.
Das war erstmal in der deutschen Presse gar nicht zu finden.
Ne? Nee,
erstmal hieß es nur, die Russen war es.
Ganz genau.
Und also irgendwann wurde mal nachgeschoben, ja, die Russen sagen, aber die Ukrainer waren es. Ne?
Ganz genau.
Und da muss man halt mal fragen, wer hat ein größeres Interesse daran, wenn das jetzt das Gebiet überschwemmt wird, was eigentlich von den Russen besetzt war. Ne?
Also, da könnte man natürlich.
Kann man da trotzdem sagen, um die Offensive zu verhindern und
so weiter. Richtig so,
aber ich möchte mich da auch nicht festlegen.
Ich würde mich da jetzt auch nicht festlegen, aber was Tucker Carlson halt gesagt hat, er hat eben diese doch recht unterkomplexen Erklärmodelle der Mainstream-Medien so veranschaulich dargestellt und hat eben, wie gesagt, doch erhebliche Zweifel an der Geschichte, die man uns da präsentiert. Und ja, meine Damen und Herren, wenn Sie dieses Format hier schon etwas länger verfolgen, Sie werden sich vielleicht erinnern, ich weiß gar nicht, wann war das? Vor einem Jahr, vor zwei Jahren? Ich bin mir nicht mehr sicher.
Wir warten jetzt schon lange drauf.
Wir warten schon etwas länger drauf, aber wir haben gesagt, wenn das mit dieser Pandemie nicht funktioniert, dann wird man einen anderen Weg finden.
Und mit Klima.
Und mit Klima. Ja, also mit
diesen ganzen Weltbedrohungen,
ja.
die uns dazu zwingen, die UNO zu stärken und die WHO zu stärken.
Genau. Tucker Carlson hat uns bestätigt, und zwar haben wir das ja schon vor, ich meine, es sind zwei Jahre schon. Das war noch so, ja, das muss, glaube ich, 21 gewesen sein. Da haben wir gesagt, nach Corona kommen die Außerirdischen und die Außerirdischen sind jetzt tatsächlich da, wenn man Tucker Carlson Glauben schenken darf.
War das denn am Ende dieser Sendung?
Oder? Das war, glaube ich, im zweiten Teil.
Ah, okay.
Ja, also der erste Teil hat sich so mehr oder weniger mit der Ukraine auseinandergesetzt und im zweiten Teil hat er dann von einem Ex-Geheimagenten berichtet, der dem US-Kongress als Whistleblower gewisse Auskünfte gegeben hat, demnach zufolge die USA unter anderem, nicht nur die USA, sondern viele, viele Weltregierungen, also große Regierungen auf der Welt, über tatsächlich außerirdische Flugobjekte verfügen. So, und jetzt, wenn ich mal kurz zitieren darf aus einem Artikel, der bei Computerbild erschienen ist, also auch Bestandteil des Springer-Konzerts. Geheimdienst, USA verfügen über extraterrestrisches Raumschiff. So, und dann wird dann eben dieser Fall dargelegt, dass da ein äh, Ex, Geheimagent eben, wie gesagt, diese Auskünfte vor dem US-Kongress von sich gegeben hat, dass das schon seit 80 Jahren so ist, dass eben über diese Teile verfügt wird, also über außerirdische Technologie verfügt wird und dass eben jede größere Nation versucht, aus dieser Technologie Vorteile für sich zu gewinnen und dass gewissermaßen so ein stiller, kalter Krieg stattfindet, der auch über das hinausgeht, was wir so an Geschichte mitgekriegt haben. Ich lasse das mal einfach so dahingestellt, aber ich möchte den letzten Absatz doch noch mal vortragen, damit Sie wissen, worum es geht. So bestätigte unter anderem der US-Geheimdienstmitarbeiter Jonathan Gray, dass das Phänomen nichtmenschlicher Intelligenz real sei. Wir sind nicht allein, sagte er gegenüber TheDebrief.org. Gruschs Ziel, also Grusch ist dieser besagte Geheimagent, der vor dem US-Kongress ausgesagt hat, Gruschs Ziel ist es, eigenen Angaben zufolge, das seit 80 Jahren andauernde geheime Wettrüsten öffentlich zu machen und für mehr Transparenz bezüglich des Wissensstands rund um nichtmenschliche Technologien zu sorgen. Und jetzt wird es hochinteressant. Die andauernde Geheimhaltung rund um das Thema außerirdische Intelligenz hindere die menschliche Bevölkerung daran, sich mental auf den möglichen Kontakt mit eben dieser vorzubereiten. Er hoffe darauf, mit seinen Enthüllungen eine Schockwelle auszulösen, die dafür sorgt, dass Nationen enger zusammenrücken und ihre Prioritäten neu ordnen. Mit anderen Worten, wir schreien nach der UNO, die sich dieses globalen Problems, Phänomens oder was auch immer jetzt endlich annehmen möge. Möge doch die Kriege enden und diese kleinlichen Konflikte angesichts dieses Szenarios, das man uns jetzt hier unterbreitet. Es ist fantastisch.
Ja, es steht in direkter Reihenfolge Corona, Klima, Außerirdische.
Ja.
Wir brauchen die Weltregierung.
Habt
ihr es immer noch nicht verstanden?
Das Interessante an diesem Artikel ist, dass, also wenn man sich den mal durchliest, der geht völlig unkritisch mit den Aussagen dieses Herrn um. Ja, ist halt ein Whistleblower. Ja, der sagt das halt. Also es wird dann so, also dieser Artikel kommt gänzlich ohne Framing aus. Ja, obwohl man das ja eigentlich so kennt. Ja, da ist irgend so ein Aluhutträger, der behauptet da irgendeinen Stuss. Aber nein, dieser Artikel kommt gänzlich ohne damit.
Das ist ja unsere These, das kommt nicht von den Aluhüten, das kommt demnächst aus dem Mainstream. Ne? Die Außerirdischen bedrohen uns und wir brauchen die Weltregierung.
Richtig. Ich warte jetzt förmlich auf die Landung außerirdischer Raumschiffe, was weiß ich, vor dem Bundestag. Ne?
Sag mal, Tucker Carlson, kommt der jetzt jede Woche oder wie ist das geplant, weißt du das?
Das ist eine sehr gute Frage.
Jeden Tag? Wie war der denn bei Fox? War der jeden Tag oder einmal die Woche?
Bei Fox war der da nicht nur Montag? Oder war der da jede Woche, jeden Tag? Tucker Carlson Tonight. Also ja, es kann auch
schon, ne?
Ich glaube, der war jeden Tag da. Ich glaube, der hat jeden Tag, hat er da seine 4-5 Minuten, hat er da runtergeledert.
Da bin ich mir jetzt mal schauen, was jetzt kommt. Ist das jetzt nur die erste Sendung von einer täglichen gewesen?
Das war jetzt auf jeden Fall die erste Sendung. Ob sie jetzt täglich kommt oder wöchentlich, sei mal dahingestellt. Also
da fällt mir ein, haben wir nicht letzte Woche gefragt hier, Sie sollten mal drunter schreiben, unsere lieben Zuschauer,
ja,
was Sie so wöchentlich alles anschauen?
Wir haben da auch sehr, sehr viele Resonanzen bekommen. Das Problem bei der ganzen Sache ist nur, die wenigsten Leute haben einen Link gesetzt. Ja? Also was zum Beispiel hier, also ich habe es ja auch bei der kurzen Wortmeldung gefragt, was wirklich, wirklich, wirklich häufig angeschaut wird, das sind eben jene eben zitierten Herren Schlomo und Kaspar, also die Honigwabe, die wird von, ich glaube, die wird, wie gesagt, jeden Sonntag 18 Uhr ausgestrahlt, aber ich weiß jetzt nicht genau wo. Ich glaube, die sind auf Odyssee, ich bin mir nicht sicher, ich meine, hinterher wird das dann bei YouTube hochgeladen, aber 18 Uhr ist für viele Leute beispielsweise die Honigwabe, ein fester Termin. Dann noch hier der Paul Brandenburg, der hat, glaube ich, am Dienstag eine regelmäßige Call-In-Sendung, meine ich, da unterhält er sich ja auch mit Leuten. ich meine, das Dienstag auch Abend oder sowas. So, und da waren noch diverse andere, ja, wie gesagt, Vorschläge. Also vielleicht an dieser Stelle nochmal die Bitte an alle. Wenn Sie solche regelmäßigen Formate haben, dann nennen Sie die nicht nur, sondern geben Sie uns am besten direkt auch einen Link dazu, damit wir die dann auch wirklich verlinken können, damit die Leute sich das eben angucken können.
Wir müssen wirklich mal so eine Aufstellung machen. Ne? Aber es, da geht es jetzt erstmal um die wöchentlichen, die wirklich mit festen Erscheinungsterminen,
ganz
wöchentlichen
genau.
Sendungen.
Das würden wir ganz gerne wissen und die dann
sowohl eben auch Podcasts, ja. Radiosendungen, zum Beispiel Kontrafunk wurde mir auch schon mehrfach genannt, auch, ne? Verschiedene Sendungen. Wie auch eben Videosendungen. Ich glaube, zum Beispiel Preradovic. Ja, oder Kosubek, ja, wird auch mal immer wieder genannt. Aber da waren ganz viele auch bei uns jetzt schon im Kommentarbereich. Die sollten wir vielleicht wirklich mal zusammenstellen,
genau, in irgendeiner Form. Also, ne? Wie gesagt, wir arbeiten noch dran. Also wie gesagt, wir würden da ganz gerne mal so eine schöne Zusammenstellung machen. Ich glaube, hier einer unserer Autoren, einer unserer Literaturwettbewerbsträger, der Jan Reindl, der hat zum Beispiel auch einen wöchentlichen Podcast, ne? Kann man sich auch gerne angucken. Aber wie gesagt, wir werden da eine Aufstellung machen. Aber bitte, bitte, bitte mit Link. Also zumindest mit einem Link auf die Plattform oder sowas, damit wir das dann auch, damit wir nicht nur den Namen nennen können, sondern auch sagen können, wo man das findet. Ja, denke ich. Ne? Ja, schön, also das wäre dann, glaube ich.
Sollte man wirklich mal so eine größere Aufstellung machen und dann vielleicht auf verschiedenen Wegen verbreiten, sowohl im Heft vielleicht mal, so eine Art Programm.
So eine Art Programmspalte,
so eine Art Fernsehprogramm, als auch möglicherweise hier mal eine kleine YouTube-Sendung machen mit den verschiedenen Angeboten.
Ja, also ich, wie gesagt, also ich denke, da ist eine Menge drin und ja, darum geht es ja heutzutage, sich alternativ zu informieren. Kann ich vielleicht noch ein Thema ganz kurz anreißen? CIA erfuhr laut Washington Post vor Explosion von ukrainischen Plänen. Die Washington Post hat eine weitere Recherche zur Explosion der Nord Stream Pipelines veröffentlicht. Danach soll die CIA 3 Monate vor den Detonationen von ukrainischen Plänen für einen Anschlag erfahren haben. Auch Deutschland soll informiert worden sein.
Nur informiert, aber nicht involviert.
Nein, involviert natürlich
nicht. Natürlich nicht.
Wobei, ich glaube es nicht mal.
Also, das haben doch nicht die Ukrainer allein gemacht.
Das weiß ich. Es spielt auch gar keine Rolle. Für die Erzählung ist das unheimlich wichtig, dass jetzt Scholz gewissermaßen als Mitwisser dasteht. Ich bin extremst gespannt, was oder beziehungsweise ob sich was daraus entwickelt. Weil wenn du dir vorstellst, dass jetzt gewissermaßen so die Runde macht, ja, Olaf Scholz wusste vorher schon von dem Anschlag, für den war das also keine Überraschung. Und dieser ganze Popanz, den er da veranstaltet hat, mit ja, da wird jetzt ermittelt und hast du nicht gesehen und so weiter. Was könnte das hier auslösen? Ich meine, könnte das der Beginn einer Kampagne sein, so wie sie jetzt, ich sag mal, in den letzten Monaten gegen die Grünen oder gegen Robert Habeck gefahren worden ist? Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Kann doch sein.
Naja, wie gesagt, gerade außenpolitisch steht die Front, ja, steht die Front sehr fest und sie geben alles. Und deswegen glaube ich nicht, dass da eine Mainstream-Kampagne kommt in der Richtung.
Ich bleibe gespannt. Wie immer. Ich bin immer gespannt.
Ich bin auch gespannt.
Wir hätten uns ja letzte Woche gar nicht ausmalen können, was diese Woche schon alles wieder passiert ist. Lass uns doch mal, ja komm, 53 Minuten, ich glaube.
Du wolltest noch das Buch hochhalten, glaube ich.
Richtig, richtig, ich wollte zum Ende kommen, ja. Wir haben nämlich viel zu tun. So, und da ist es ein Entschuldigung.
Jo.
Sie wissen ja, wir machen regelmäßig Werbung. Ne? Wir sind ja nicht nur hier ein Laberformat. Nein, wir produzieren auch ein ganz herausragendes libertäres Magazin, in dem außerordentlich viele libertäre Beiträge stehen. Deswegen an all jene, die uns bisher noch nicht lesen, Sie können dieses Heft, ich glaube, in Bahnhofsbuchhandlungen kaufen, aber auch direkt bei uns als Einzelexemplar, als Schnupperabonnement oder auch direkt als Jahresabonnement. Sie würden uns damit wirklich ungemein unterstützen. Und ja, das Thema der aktuellen Ausgabe ist Bitcoin, das große Faszinosium, Blick hinter die monetäre Magie eines dezentralen Netzwerks.
So, war übrigens gestern in der Tagesschau ein Artikel über Bitcoin.
Ja.
Der war also so dermaßen, dermaßen auch wieder overkillt gegen Bitcoin,
ja,
dass man sagen muss, das war eigentlich schon direkter Aufruf, sich Bitcoin mal genauer anzuschauen.
Das war also eine direkte Kaufempfehlung. Ja das interpretiere ich
also auch immer so. Also es wird nur von Terroristen genutzt. Ja, ja. Man kann alles verlieren und man wird auch alles verlieren. Ja. Es wird alles noch weiter runtergehen.
Natürlich.
Und außerdem nur die ganz Bösen benutzen es. Und
ja, weil
so war der ganze Artikel abgehandelt.
Ja.
Und alle sind sich einig und alle Banker, alle Fachleute, die darüber Bescheid wissen, warnen vor Bitcoin.
Da müssen, ja. Ja, das ist halt deren Job, wenn du so willst. Ja, aber, ne, weil es so gut zum Thema passt, ein sehr, sehr aufmerksamer Zuschauer dieser Sendung und auch der kurzen Wortmeldung, der hat uns ein Buch zukommen lassen von Monstern, Hexen und Zaubergeld. Es geht ebenfalls um Bitcoin, also die märchenhafte Geschichte, wie Bitcoin unsere gestohlene Lebenszeit zurückbringen kann. Also ich zitiere mal hier über den Autor. Sebastian Dörn ist Professor für Mathematik an der Hochschule Furtwangen und Autor mehrerer Fach- und Sachbücher im Bereich Programmierung, digitaler und künstlicher Intelligenz. Seine Motivation ist es, anspruchsvolle Sachverhalte anschaulich, praxisnah und verständlich zu vermitteln. Also demnach zufolge wird all jenen, denen dieses Bitcoin-Thema nach wie vor ein Mysterium ist, dieses Buch vielleicht weiterhelfen, da ein bisschen genauer durchzusteigen. Ich werde es mir jetzt mal mitnehmen und selber durchlesen, weil ich bin da auch, ehrlich gesagt, ich habe da keine Ahnung von.
Was aber auch immer wieder empfohlen wird, ist dieser Bestseller derzeit von Ilioma Mangold, glaube ich.
Ja. Ne?
Ehemaliger Kulturchef oder ich glaube immer noch Autor der Zeit.
Ja.
Interessanterweise jetzt einer der größten Bitcoin-Fans im Lande. Mhm. Das soll gerade für Einsteiger unglaublich gut sein, das Buch.
Ja, also wie gesagt.
Die orange Pille oder sowas, weiß es, glaube ich.
Müssten wir, vielleicht gucken wir halt, nächste Woche können wir das ja nochmal hochhalten oder nochmal erwähnen, die orange. Ich notiere mir das
gleich. Gib mal ganz kurz mein Edi.
Ja. Steht das da drin?
Die orange Pille, warum Bitcoin weit mehr als nur ein neues Geld ist.
Wundervoll.
Ioma Mangold.
Ja. Ja. Dann haben Sie bis zur nächsten Woche genug Lesestoff. Zwei Bücher und ein Heft, falls Sie uns in der Zeit vermissen sollten. Ja, komm. Stunde fast vollgekriegt, muss reichen.
Noch einen schönen Stolzmonat.
Ja, einen wunderschönen Stolzmonat. Ja, in dem Sinne, herzlichen Dank fürs Einschalten. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein bei unserem launigen, herzlichen Format. So, einen schönen Feiertag, noch ein schönes
gehabt Wochenende. Gehabt zu haben, wenn Sie das sehen.
Gehabt zu, ja, Restfeiertag, 18 Uhr, da hat man ja noch ein bisschen Feiertag. Vielleicht haben auch viele einfach nur ein langes Wochenende.
Genau.
Ansonsten alles Gute Ihnen, bis zur nächsten Woche und tschüss.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.